Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 8. Juli 2007. Es ist die 6. Predigt in der Pfingstreihe über die lebensveränderte Kraft der Liebe Gottes. Es geht um Mr. Perfect, Chamäleons und die Frage, wie überwinde ich die Angst, ein Versager zu sein? Es spricht Pastor Friedemann Burkhardt. Wegen eines technischen Störers konnten wir leider die ersten paar Minuten nicht aufnehmen.
Darum haben viele tatsächlich im Alter Jungen nichts zu sagen. Die Frage ist, wie komme ich erhobenen Hauptes zum Ziel meines Lebens? Wie komme ich erhobenen Hauptes zum Ziel meines Lebens? Und diese Frage hängt für mein Empfinden mit der Frage zusammen, wie überwinde ich die Angst, dass ich ein Versager bin? Ein Beispiel, wo ich das deutlich machen möchte, ist der Erzvater Jakob. Jakob wird für die nachfolgenden Generationen zu einer Vaterfigur. Und zwar, weil er drei Dinge begreift. Erstens, meine Lebenskrisen sind eine Einladung, ein Angebot Gottes zur Wandlung. Zweitens, ich muss mich dem Geheimnis von Gottes Lebensprinzip stellen. Und drittens, ich muss beginnen. An irgendeinem Tag in meinem Leben muss ich beginnen, im Vertrauen auf Gottes Fürsorge zu leben. Sonst hast du niemandem etwas Tragfähiges zu erzählen. Heute haben wir die 6. Predigt über die lebensverändernde Kraft der Liebe Gottes. Das Thema lautet, wir haben es vorhin schon gehört, Mr. Perfect, Chamäleons und die Frage, wie überwinde ich die Angst, dass ich ein Versager bin? Mein erster Punkt, erkenne deine Krisen als Gottes Angebot zur Wandlung. Erkenne deine Krisen als Gottes Angebot zur Veränderung. Auf dem Höhepunkt seiner Jahre zwingt den Erzvater Jakob ein Konflikt mit seinem Onkel und Geschäftspartner Laban in die Knie. Den versucht er zunächst einmal, wieder einmal durch eine Flucht zu lösen. Und in diesem Prozess wird ihm die ganze Zwiespältigkeit seines Wesens deutlich. Mit 20 beginnt Jakob als Knecht im Viehzuchtbetrieb seines Onkels. Jakob hat einen sechsten Sinn für Erfolg. Durch seine Spitzenresultate machte er sich nach ganz kurzer Zeit für seinen Onkel unentbehrlich. Der Erfolg fiel ihm nicht in den Schoß. Er arbeitet hart. Als er sich in die Tochter des Hauses verliebt, bietet er dem Onkel an, 7 Jahre, um sie zu arbeiten. Und nach 7 Jahren erinnert sich der Onkel an überhaupt nichts. Jakob schluckt und lässt sich keinen Moment von seinem Vorhaben abbringen. Nach weiteren 7 Jahren hat er sein Ziel erreicht. Und nach 20 Jahren kann Jakob dem Onkel bei Lohnverhandlungen auf gleicher Augenhöhe begegnen und zu ihm sagen, stolz auf seine Leistung verweisen und sagen, du hattest wenig, als ich herkam, nun aber ist es geworden zu einer großen Menge und der Herr hat dich gesegnet auf jedem deiner Schritte. Jakob ist ein reicher und mächtiger Viehzüchter. In seinem Leben hat sich dieser amerikanische Traum verwirklicht, vom Tellerwäscher zum Millionär. Doch diese Erfolgsstory hat eine Kehrseite. Hinter den Kulissen tobt ein erbitterter Konkurrenzkampf. 2 Dinge fallen mir auf. Erstens, für Jakob ging es von Anfang an und die ganze Zeit immer nur von Mutterleib an, erzählt die Bibel, nur um Gewinnen oder Verlieren. Dass sein Zwillingsbruder Esau als erster auf die Welt kam, führt bei ihm zu einem regelrechten Trauma. Da ist was in seinem Kopf passiert. Für ihn gibt es nichts Schlimmeres als Verlieren. Und wenn es gar nicht anders geht, verlässt er den Scherbenhaufen und flieht. So wie damals, als er den Bruder betrogen hatte. Zweitens, Jakob hatte sich angewöhnt, um zu gewinnen, ich möchte mal so sagen, etwas großzügig mit der Wahrheit umzugehen. Keine handfesten Lügen, eher subtile Schönfärberei, Zurückhalten von Informationen oder Überbetonen von Vorzügen. Aber die eigentliche Sünde im Leben des Jakob ist Lüge und Betrug. Solche Leute betrügen sich zuerst selber. Aus Angst, als Versager dazustehen, machen sie aus der Lüge eine Wahrheit. Nur so ist es ja auch wirklich zu verstehen, wenn ein US-amerikanischer Präsident, der sich als Christ bekennt, vor die TV-Kameras tritt und strahlend den Irak-Krieg als eine wichtige Sache für das Wohl der ganzen Menschheit verkauft und das selber noch glaubt. Leute wie Jakob oder Bush sagen, wozu Tiefe, wenn Oberflächlichkeit reicht? Sie sind von einem ganz gefährlichen Pragmatismus erfüllt, der auch uns in unserem Alltag die Füße stellen kann. Wahr ist, was funktioniert. Doch eines Tages funktioniert das alles nicht mehr. Und unter dem Eindruck des Konfliktes bricht eine Sehnsucht in diesem Jakob auf nach einer übermenschlichen Instanz, die ihn rechtfertigt, die zu seinem Leben Ja sagt. Diese übermenschliche Instanz ist Gott. Gott bringt sich bei dem Jakob ins Spiel, indem es in seinem Beruf kracht. Gott kann sich anders zu Wort melden, durch einen Herzinfarkt, durch eine Ehekrise, wenn es mit den Kindern nicht funktioniert oder wenn es in der Gemeinde zu Streit kommt. Vor etwa anderthalb Jahren hatten wir ein Bibelseminar. Manche erinnern sich vielleicht daran. Und als wir zu Jakob kamen, fragte jemand, wie kann so ein Betrüger Vorbild sein? Die Antwort ist ganz klar. Jakob ist zu einer Vatergestalt geworden, weil er irgendwann einmal aufhört, diesen Krisen auszuweichen und sie als ein Angebot Gottes zur Veränderung erkennt und annimmt. Das erzählt jene mysteriöse Geschichte von Jakobs nächtlichem Kampf am Jabbok. Und sie lädt dich ein, erkenne deine Krisen als Möglichkeit zur Lebensveränderung. Wenn du das tun möchtest, ist ein zweiter Schritt nötig. Stelle dich dem Geheimnis des Kreuzes Jesu. Stelle dich dem Geheimnis des Kreuzes Jesu. Der Volksmund sagt so allgemein, Not lehrt beten. In seiner Ausweglosigkeit wird er sonst so nüchterne, leistungsbezogene Jakob plötzlich spirituell und fängt das Beten an. Herr, ich bin so wenig aller Barmherzigkeit und Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Das ist vielleicht für die Leute, die um ihn herum sind, ganz ungewohnt, dass der Jakob plötzlich so das Beten anfängt. Ich hatte nichts als diesen Stab, als ich über den Jordan ging. Und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders. So gehen manchmal Stoßgebete hinauf. Doch es passiert auch genau das, was die Bibel hier schildert. Dieses Gebet schenkt ihm nicht wirklich Frieden. Krampfhaft läuft er hin und her in dieser Nacht und sucht nach einem Ausweg. Er schickt Esau großzügige Geschenke. Aber auch das bringt ihm keinen Frieden. Und so steht er in dieser Nacht noch einmal auf, um seine Familie über dieses reißende Wasser des Jabbok hinüberzubringen in Sicherheit. Und als alle heil drüben sind, kehrt er zurück. Dann heißt es, er blieb allein, da rang ein Mann mit ihm. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal in ausweglosen Situationen eine Nacht durchgerungen hat. Vielleicht sind welche da, für die das gerade zurückliegt, für die das momentan ihre Situation ist. Gegen was kämpft der Jakob? Er weiß es nicht. Vielleicht kennst du das auch, du weißt nicht, gegen was du anrennst, sondern nur, es ist schon wieder zum Streit gekommen. Oder ich bin schon wieder davon gelaufen. Oder es ist schon wieder eine Beziehung kaputt gegangen. Was ist der Grund? Dein Vater, deine Mutter, der Lehrer, der Chef, dein Mann oder deine Frau? Wenn die anders wären, wäre dann alles in Ordnung? Nochmals, wogegen kämpfen wir in solchen Situationen? Wir sagen, wir kämpfen gegen unser Schicksal. Das ist richtig, gegen das, was sich mit meinem Wesen verbindet. Jakob heißt der Hinterlistige. Was verbirgt sich hinter deinem Namen? Der Nachtragende, der Eifersüchtige, die Neidische. Diese Jakobsgeschichte legt uns eine Frage nahe. Könnte es sein, dass du nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich denselben Kampf kämpfst wie Jakob? Jakob meint, gegen einen Unbekannten zu kämpfen. Am Ende zeigt sich, der Gegner ist der lebendige Gott. Wie wäre es, wenn du das jetzt ebenfalls zugeben müsstest? Hinter all dem, was dein Leben notvoll macht, hinter all dem, wogegen du manchmal anrennst, verbirgt sich der lebendige Gott, der sich dir in den Weg stellt. Was wäre, wenn aus dem Kampf gegen deinen Chef ein Kampf gegen Gott würde? Wie soll ich mit Gott fertig werden? Jakob erinnert sich daran, dass er ein Mensch der Verheißung ist. Und er erinnert Gott daran, dass er ein Mensch der Verheißung ist. Er weiß plötzlich, Gott hat mich in diese Welt gesetzt. Und Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Der ist noch nicht zu Ende. Im Grunde genommen muss ich doch nur diesen Plan umsetzen. Und so ruft er, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Ich lass dich nicht, wenn du mir nicht den Weg zeigst. Der große Reformator Martin Luther hat gemeint, das sei Gottes Art, sich geschlagen zu geben durch das Geschrei des Glaubens. Ihm sei es das Liebste, sich von uns besiegen zu lassen durch das Geschrei des Glaubens. Das heißt, Jakob schlägt Gott mit der Bitte um Segen. Jakob erhält einen neuen Namen, der für ein neues Wesen steht. Israel, das heißt Kämpfer mit Gott. Dieser Name ist bezeichnend für die Geschichte des Volkes, das mit diesem Gotteskämpfer an der Jakobfurt begann. Von diesem Sieg des geschlagenen Jakob führt ein ganz direkter Weg in die verschiedenen Stationen der Heilsgeschichte Gottes bis zu dem Mann am Kreuz, der schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der im Grunde genommen genau denselben Kampf kämpfte. Auch Jesus missverstand zuerst die Art und Weise, wie Gott uns oft seine Liebe zeigt. Bis zu der Stunde, wo er dann begriff, dass Gott hinter all dem steht und er sagen kann, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Als er das sagen kann, bekommt auch er einen neuen Namen. Christus. Und dann Jesus Christus hat sich am deutlichsten gezeigt, wie Gottes Liebe auf Wegen zu uns kommen kann, die uns irre machen können. Dass sich in so augenscheinlichen Niederlagen, Sieg verbirgt, ist für Erfolgstypen wie Jakob sehr schwer zu verstehen. Und das, obwohl das Leben 100-mal lehrt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist eine Binsenweisheit. Aber für erfolgsorientierte Leute wie Jakob ist es ein harter Kampf, sich dem Geheimnis des Kreuzes zu öffnen. Denn Gottes Prinzip vom Kreuz passt in kein Karriereschema. Dass der Kelch an Jesus nicht vorbeiging, lässt sich nicht in unserem landläufigen Sinn als Erfolgsstory verkaufen. Da stellt Paulus in Korinth fest, vielen in dieser aufstrebenden Handelsmetropole fällt es schwer, das Geheimnis des Kreuzes nachzuvollziehen. Und Paulus stellt einmal fest, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Vielleicht ist es für uns in unserem Wohlstand noch viel schwerer. Wir können uns einem bisher so, wir können uns in einem bisher so nie dagewesenen Maß von Erfahrungen des Scheiterns loskaufen. So dass manchmal die Krisen immer, immer schlimmer werden müssen. Der Punkt wird immer weiter hinausgeschoben, weil wir Kraft unserer Finanzen uns sehr viel freikaufen können. Allerdings um den Preis, dass du nicht lernst, Krisen und Widerstände zu bewältigen und so Tiefgang und Reife im Leben zu entwickeln. Wenn du erhobenen Hauptes zum Ziel des Lebens gelangen möchtest, möchte dir die Bibel zweitens raten, stelle dich dem Geheimnis des Kreuzes Jesu. Aber was ist die Erfahrung, die meinem Leben dann wirklich Reife und Wachstum und Tiefe verleiht? Was ist das, was ich anderen Menschen weitergeben kann? Dazu drittens, wage es, auf Gottes Fürsorge zu vertrauen. Wage es, auf Gottes Fürsorge zu vertrauen. Diese Geschichte von Jakobs Kampf schließt mit dem Satz, und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf. Was muss das für ein Moment gewesen sein, als Jakob einige Stunden später, als die Sonne bereits ihren Tageslauf begonnen hatte, noch einmal da vorbeikam und auf diese Stelle des nächtlichen Kampfes sah. Es war ein besonderer Tag. Jakobs Schicksal hatte sich gewendet. Jakob hatte eine Umkehr vollzogen. Jakob hat eine innere Erneuerung erfahren, das, was wir mit dem Begriff Wiedergeburt ausdrücken. Doch es bleibt keine Zeit für Gefühle. Das Leben geht weiter. Das nächste Kapitel beginnt mit dem Satz, Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau mit 400 Mann daherkommen. Mit diesem Anblick holt unseren Neubekehrten der Alltag und die Wirklichkeit ein. Wie wird Esau mir begegnen? Wie wird er über mich denken? Bin ich in seinen Augen ein Versager? Versucht er jetzt doch, mich zu packen? Nach einer herzlichen Begrüßung fragt Esau gerade heraus, was willst du eigentlich mit all den Herden, die mir da peu à peu begegnet sind? Jakob, dass ich Gnade fände vor meinem Herrn. Worauf Esau entgegnet, ich habe genug, mein Bruder. Behalte, was du hast. Hier wird deutlich, Menschen wie Jakob müssen vor allem zwei Dinge lernen. Erstens, es gibt etwas sehr viel Größeres als verdientes Lob und verdiente Anerkennung, nämlich unverdiente Liebe. Jakob muss begreifen, dass er Anerkennung und Liebe, die Anerkennung und Liebe Gottes nicht kaufen kann. Das möchte Jesus uns im Blick auf Gott lehren, wenn er sagt, seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, und doch versorgt sie euer himmlischer Vater. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Warum sorgt ihr euch um Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an. Und das heißt, es gibt mehr als verdiente Anerkennung und Lob, nämlich Gottes unverdiente Liebe. Und darum wag es, Gottes Fürsorge zu vertrauen. Zweitens, es ist zu wenig, wenn du deine Hoffnung allein und zuerst auf Materielles begrenzt. Das heißt, auf den Horizont, den du einigermaßen absehen kannst. Nur eine Hoffnung, die über eigene Ziele und Erfolge hinausgeht, lässt durch Krisen und Niederlagen und Widerstände Reife entstehen. Daran denkt Paulus, wenn er sagt, unsere gegenwärtige, leichte Not schafft eine ewige und gewichtige Herrlichkeit denen, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Nicht das Sichtbare zählt. Nicht eigene Ziele sind wichtig, sondern Gottes Plan für dein Leben. Und dieser Plan Gottes für dein Leben wird immer ein Teil der großen Vision Gottes für sein ganzes Reich, für seine ganze Welt bleiben. So sagt Jesus im Blick auf unsere materiellen Bedürfnisse, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Das heißt, begrenz deine Hoffnung nicht allein und zuerst auf Materielles, sondern riskier es, auf Gottes Fürsorge anzuvertrauen. Sag mal, wir müssen lernen, ohne Netz zu leben. Das ist es, was ich meine. Noch einmal zurück zu Jimmy Carter. Damals diese Niederlage gegen Reagan hinderte Carter nicht, seinen Kurs beizubehalten. Nach dieser Abwahl mit 57 Jahren, hätte er auch in Ruhestand gehen können, beginnt er in Sachen Menschenrechte und internationale Vermittlung, ich möchte mal so sagen, erst recht durchzustarten. Vor 5 Jahren erhielt er für sein tabuloses Ringen für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung den Friedensnobelpreis. Heute ist er über 80. Kürzlich habe ich gehört, dass Carter in sengender Hitze in einer Wüste Bäume pflanzte. Und anschließend hat er eine engagierte Rede gehalten zu Menschen, die buchstäblich keine Hoffnung haben. Aber er macht das, das kostet ihn eine kolossale Anstrengung. Er macht das, um den Menschen auf der Verliererseite dieser Welt eine Hoffnung zu geben. Jimmy Carter ist Christ. Während sich andere in ihrem Alter zu Tode langweilen oder böse oder resigniert werden, stellt er bis ins hohe Alter seine Gaben Gott zur Verfügung. Wie gemeine, die Weichen stellen wir in der Mitte unseres Lebens. Carters Leben ist ganz anders als das des Karrierepolitikers Pilatus. Als dieser mit dem Streit um Jesus konfrontiert wurde, lag für ihn die Unschuld Jesu auf dem Tisch, auf der Hand. Aber ein gerechtes Urteil hätte möglicherweise seine Karriere gefährdet. Im Verhör fragt er dann noch, was ist Wahrheit? Pilatus durchschaut das Spiel. Aber er spielt mit. Er schafft den Durchbruch von der Lüge zur Wahrheit nicht. Aus Angst, heute als Versager oder Verlierer dazustehen, wechselt er die Farben wie ein Chamäleon. Ich habe in der vergangenen Woche von einem 75-jährigen Kollegen, mit dem ich wegen Fragen der Erneuerung unserer Kirche in Verbindung stehe, eine ganz lange E-Mail erhalten. Am Ende schreibt er, ich weiß, Gott will auf meine alten Tage etwas von mir in einer bestimmten Richtung. Meine Rolle sehe ich noch nicht so richtig. Denken wir betend weiter darüber nach. Liebe Leute, das ist die Perspektive auch für dich, die der Glaube bietet. Erhobenen Hauptes bis zum Ziel. Du kannst sie für dich realisieren, wenn du tust, was Jakob tat. Erstens, erkenn deine Lebenskrisen als ein Angebot Gottes zur Veränderung. Zweitens, stelle dich diesem Geheimnis des Kreuzes Jesu. Und dann drittens, riskiere, fange an, ohne Netz zu leben. Der Apostel lädt dazu ein, wenn er sagt, lasst uns laufen mit Geduld den Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Lebens. Die